Das Evangelium für diesen Sonntag ist zugleich der Predigttext. Das steht bei Markus im 10. Kapitel. Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedäus, traten nahe an Jesus heran und sagten zu ihm: Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Jesus fragte sie: Was möchtet ihr denn? Was soll ich für euch tun? Sie antworteten ihm: Lass uns rechts und links neben dir sitzen, wenn du regieren wirst in deiner Herrlichkeit. Aber Jesus sagte zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den Becher austrinken, den ich austrinke? Oder könnt ihr die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten ihm: Das können wir. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet tatsächlich den Becher austrinken, den ich austrinke, und ihr werdet die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde. Aber ich habe nicht zu entscheiden, wer rechts und links von mir sitzt. Dort werden die sitzen, die Gott dafür bestimmt hat. Die anderen 10 hörten das Gespräch mit an und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus auch sie näher herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, die Herrscher der Völker unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und die Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch darf das nicht so sein. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Ein lateinisches Sprichwort, sibi spacem para bellum, das in diesen Tagen so viel und so oft gebraucht wird und wurde, wie lange schon nicht mehr. 100 Milliarden Euro sollen der Bundeswehr zur Verfügung gestellt werden. Die Ostflanke der NATO muss gestärkt werden. Waffenexporte in die Ukraine werden genehmigt und so weiter und so weiter und so weiter. Wir hören viele Worte, die von der Stärke, von der Abschreckung erzählen, davon, dass man sich stark machen muss. Und heute eine Geschichte, die uns auf eine ganz andere Fährte hinweist. Eine Geschichte, in die ich mit Ihnen eintauchen möchte. Denn die Szene ist spannungsgeladen. Es liegt etwas in der Luft. Etwas sehr Bedrohliches, das sich gleichzeitig in einen freundlichen und hellen Schein und Horizont aufzulösen scheint. Bevor diese Worte aus dem Markus-Evangelium beginnen, ist gerade etwas passiert. Jesus ist ja auf dem Weg mit seinen 12 Jüngern nach Jerusalem. Und gerade eben hat er den 12 ganz klar und ungeschminkt in aller Härte und Brutalität eröffnet, was ihn in Jerusalem erwartet. Er wird fertig gemacht werden. Ihm wird alle Würde genommen werden. Angespuckt wird er. Mit Spott und mit Verachtung übergossen. Mit Peitschenhieben gedemütigt. Wie ein Stück Vieh behandelt. Und schließlich wird er getötet werden. Aber er hat auch noch hinzugefügt, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Und genau an dieser Stelle setzt unsere Geschichte ein. Wie gehen die 12 damit um, die das gerade eben gehört haben? Was haben sie davon verstanden? Waren sie davon betroffen? Hatten sie Angst? Waren sie unruhig? Wir wissen es eigentlich ja nur von den 2, von Jakobus und Johannes. Und sie? Sie scheinen all das Schwere und Negative und die Angst zu überspringen. Sie tragen Jesus eine Bitte vor, die ausschließlich an das Ende, an die Auferstehung anzuschließen scheint. Sie hören daraus eine Möglichkeit und bitten darum, zur Rechten und zur Linken ihres Meisters sitzen zu dürfen. Rechts und links, das sind erstmal Machtpositionen. Das sind die wichtigsten. Rechts und links, bei den Olympischen Spielen steht der Wichtigste in der Mitte, links und rechts, der 2. und der 3. Platz. Beim Thron ist es genauso, rechts und links, die wichtigsten Berater. Und auch heute noch an den Kabinettstischen sieht man oft die wichtigsten Minister gleich direkt neben dem Bundeskanzler sitzen, gerade die, mit denen er sehr schnell und sehr einfach den Kontakt halten muss. Diejenigen, die besonders wichtig sind, das wollen Johannes und Jakobus sein, seine Vertrauten. Haben die gar nicht hingehört, als Jesus von seiner menschlichen Erniedrigung gesprochen hat, als er davon erzählt hat, wie er wie ein Stück Vieh behandelt werden wird? Haben sie seinen Tod einfach überhört? Oder sind sie tatsächlich in der Lage, so weit schon vorauszuschauen? Die Reaktion von Jesus ist nicht genervt oder zornig. Also man hätte sich ja auch vorstellen können, dass er sagt, sag mal, habt ihr mir zugehört? Sag mal, habt ihr überhaupt kapiert, was ich euch gerade gesagt habe? Aber so reagiert er nicht. Er ist nicht zornig, nicht genervt. Irgendwie auch gar nicht negativ. Sondern er macht diese andere Seite, die Seite des Leidens, noch einmal ganz besonders deutlich. Er fragt Johannes und Jakobus, könnt ihr wirklich meinen Weg mitgehen? Könnt ihr den Becher trinken, den ich trinke? Also das ist ja ein Bild für dieses Leiden. Oder könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Auch ein Bild dafür, diesen Weg zu gehen. Seid ihr in der Lage, ihr, die ihr in mein Reich kommen wollt, seid ihr in der Lage und bereit, meinen Weg mitzukommen? Und das ist keine rhetorische Frage nach dem Motto, das könnt ihr doch sowieso nicht. Was ich durchgemacht habe, das könnt ihr doch sowieso nicht. Sondern es ist die Frage, eine Frage, die etwas deutlich machen will. Bevor wir über das Reich Gottes reden und wer da welche Position haben könnte, bevor wir über das Reich Gottes reden, schauen wir uns erstmal die Realität an. Denn wenn das Reich Gottes etwas anderes ist als das, was wir hier erleben, in einer Welt, in der sich immer noch ganz oft die Mächtigen versuchen durchzusetzen, wenn das Reich Gottes etwas anderes ist als eine Welt, in der der Stärkere, der mit den besseren Waffen oder mit den besseren Fäusten gewinnt, der die anderen am besten mundtot machen kann, indem er sie lächerlich macht oder mobbt oder indem er die Möglichkeit hat, die Presse auszuschalten oder gleichzuschalten. Wenn das Reich Gottes etwas anderes ist als die Welt, die wir kennen, dann müssen wir uns eben auch schon hier mit unserem Verhalten jetzt schon auf das Reich Gottes einstellen. Schon jetzt anfangen, hier nach seinen Regeln zu leben. Jesus fragt Jakobus und Johannes, ob sie es ernst meinen und nimmt sie damit ernst. Könnt ihr dieses Leben in meiner Nachfolge leben? Wollt ihr es? Könnt ihr, die ihr besondere Plätze im Himmel wollt, in diesem Leben mir nachfolgen? Und sie sagen ja. Mutig. Das finde ich ein ziemlich mutiges Ja in der Bibel. Also ich weiß nicht, ob ich so mutig und klar hätte antworten können, wie die beiden das getan haben. Gerade nach dieser Frage, könnt ihr auch diesen Kelch, also diesen Becher und trinken, den ich trinke und dieses Leiden auf euch nehmen. Aber gut, sie können offenbar so mutig Ja sagen. Ich hätte da eher meine Schwierigkeiten gehabt. Und wieder nimmt Jesus sie ernst. Stimmt, sagt er, das könnt ihr. Er traut ihnen was zu. Ihr seid in der Lage, dieses Leben in meinem Sinn zu leben. Jesus traut seinen Jüngern damals etwas zu, er traut uns etwas zu. Ihr seid in der Lage, mir nachzufolgen, ihr seid auch in der Lage, Leiden zu ertragen. Aber das gibt euch noch keinen Anspruch auf einen besonderen Platz, denn das Reich Gottes funktioniert eben gar nicht so. Und dann passiert etwas Spannendes. Nach dieser sehr freundlichen, aber doch sehr klaren Abfuhr, die Jesus, Johannes und Jakobus erteilt, da kommen auf einmal die anderen 10. Pustern sich so ein bisschen auf, ne, und sagen, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Was macht denn ihr da? Wollt ihr uns ausstechen? Ihr wollt uns hier wohl übertrumpfen, was? Ihr wollt die Ersten sein und wir, was ist mit uns? Nicht das Ergebnis zählt, dass Jesus gesagt hat, so läuft's gar nicht, sondern der Versuch der 2, sich irgendwie in eine bessere Pool-Position zu bringen. Es ist gegen die Gemeinschaft, ihr schert aus. Wahrscheinlich sind irgendwelche nie besprochenen Regeln gebrochen worden, wie in einer EWG, in der es mal irgendwann kracht, weil Leute nicht abwaschen oder sonst irgendwie. Die 10 sind beleidigt. Und wir merken, es geht um Macht. Bei den beiden, die gerne eine besondere Position haben wollen, und bei den 10 anderen, im Beleidigtsein geht es auch um Macht. Und Jesus greift das auf und sagt, Leute, ihr tickt vollkommen falsch. Hier in dieser Welt gibt es Regeln, ja? Und es gibt in dieser Welt Machtinstrumente. Und natürlich hatte Jesus dabei die Realitäten seiner Zeit klar vor Augen. Und diese Realitäten haben sich in den letzten 2000 Jahren nicht grundsätzlich gewandelt. Macht ist in dieser Welt damals und heute gekoppelt an Waffen, an Geld, Stichworte Einfrieren von Vermögenswerten, Geld für Gas, aber auch finanzielle Hilfe für die Ukraine oder eben 100 Milliarden Sondervermögen, an Informationsvorsprung, also an Geheimdienstinformationen und Macht, das wird in den letzten Jahren immer deutlicher, ist auch daran gekoppelt, wer die Meinungen macht. Was kommt an bei den Menschen? Was wird berichtet in den Medien? Wie wird es berichtet? Wie kann ich Informationen im Internet schnell verbreiten, richtige oder falsche? Und in diesem Spiel der Macht spielen wir mit. Wir können gar nicht anders. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und natürlich spielen wir als Einzelpersonen in diesem Spiel der Macht mit. Und natürlich spielt auch jede Gruppe, jede Organisation mit. Auch als Kirche sind wir nicht frei von diesem Spiel. Und ich meine damit nicht nur die da oben im Landeskirchenamt, sondern auch in einem Kirchenvorstand geht es darum, welche Meinung kann sich durchsetzen. Wie in jeder Gruppe. Wer hat das Sagen? Wer hat die Richtlinienkompetenz? Gott sei Dank nicht immer, sondern nur manchmal. Natürlich spielt die Frage nach Macht auch in einer Klassengemeinschaft eine Rolle. Wer darf sich erlauben, wann wem was zu sagen? Oder im Beruf oder im Verein? Das ist eben so. Und nichts kann das ändern. Nichts. Es muss schon ein ziemliches Erdbeben durch eine Gesellschaft gehen, um solche Prinzipien zu erschüttern. Es muss schon ein besonders scharfer Warnschuss passieren, um dieses Spiel aufzudecken. Es muss schon eine große Kraft aufgebracht werden, um uns aus solchen Strukturen herauszubrechen, herauszulösen und frei von den Spielen der Macht zu machen. Es muss wohl jemand sterben dafür, dass wir zur Besinnung kommen. Der Tod Jesu, Lösegeld für viele, Lösegeld, also das Geld, das für die Befreiung aus der Sklaverei, das Loskaufen von Sklaven bezahlt wurde. Die Befreiung aus dem Denken von Bedeutung, von Macht, von Lebenssicherheit durch Macht, von besonderer Stellung und Ansehen. Befreiung davon, über anderen stehen zu wollen, zu müssen, bewundert werden zu wollen, zu müssen. Und auf einmal befreit von solchen Strukturen finden wir mindestens auch andere Wege. Wege des Dienens, Wege auf Augenhöhe, Wege des Mitleides, Wege der Gemeinschaft. Und eine Kirchengemeinde, in die wenigstens manchmal so funktioniert, funktioniert gut. Und eine Gesellschaft, die möglichst oft so funktioniert, funktioniert gut. Und dann muss ich manchmal eben auch Menschen aushalten, in der Kirchengemeinde, in der Gesellschaft, in der Klasse, im Verein, die Müll erzählen oder die versuchen, sich durchzusetzen mit aller Kraft, die glauben, der Stärkere könne gewinnen. Und ihnen immer wieder den Dienst für das Leben entgegenstellen, entgegensetzen. Jesus sagt, Leute, so funktioniert's doch gar nicht. Zu seinen Jüngern, zu uns, sondern weist darauf hin, es funktioniert ganz anders. Da, wo dem Leben gedient wird, da können wir auf das Reich Gottes zugehen. Civis pacem, parabellum, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, ist viel zu kurz gegriffen. Viel zu kurz. Vielleicht ist dies ein Teil der Wahrheit. Ein Teil von dem, was nötig ist. Aber bitte, bitte nie die ganze Wahrheit. Wenn sich alle immer nur auf den Krieg vorbereiten, dann wird er auch irgendwann sein. Wir haben in Deutschland gut damit gelebt, dass wir auf den Frieden gesetzt haben. Dass wir darauf gesetzt haben, Freunde, befreundete Staaten zu gewinnen. Vor 80 Jahren wäre es kaum denkbar gewesen, dass wir mit Frankreich und mit Polen zusammen mit einer Stimme sprechen. Nach wie vor sollte doch gelten, der Friede ist das entscheidende Ziel. Das entscheidende Ziel muss doch auch nach wie vor ein befreundetes Russland bleiben, wenn es erst in 10 oder in 15 Jahren möglich ist. Vielleicht ist Abschreckung ein kleiner Teil dessen, was wir tun müssen, aber nie alles. Schon in der Gemeinde ist es gut und wichtig, einander zu dienen. Und zwar so zu dienen, dass wir die Nöte und die Sorgen der anderen wahrnehmen und nicht darüber hinweggehen, sich nicht an der Macht, an dem besonderen Herausstehen orientieren. Nachfolge Jesu kann bedeuten, Leiden auf sich zu nehmen, den Becher, den er trinkt, zu trinken, die Taufe, mit der er getauft wurde, auch getauft zu werden. In erster Linie aber bedeutet die Nachfolge, sich nicht an den Mächten dieser Welt zu orientieren und sich auf sie einzulassen, sei es Geld, sei es Waffen, sei es Beeinflussungen, sondern die Macht wahrzunehmen, die er uns schenkt, zu der er uns befreit. Die Macht, Dienst am Leben auszuüben und das Leben zu fördern, das der anderen und automatisch darin auch meins. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.